Vorigen Sonnabend, wir haben bei uns zu Hause eine Terrassentür, direkt vom Wohnzimmer raus in den Garten, wunderschön, das Sommerwetter, ja, die geht ja natürlich ständig auf und zu. Jedenfalls, wie jede richtige Terrassentür, irgendwann klemmt sie mal. Muss man nachstellen, sind so ein paar Schrauben dran, kann man sich ein bisschen damit beschäftigen. Für alles gibt's ein YouTube-Tutorial. Nachstellen, manchmal auch ölen. Habe ich gemacht, nachgestellt, Öl war überall noch dran. Da sorge ich in der Regel, Fahrradkette und Fenster und Terrassentüren müssen gut geölt sein. Geht wieder, prima. So ist das eben mit dem, was wir Menschen machen. Die Terrassentür, so wunderschön sie ist, sie muss mal nachgestellt werden. Und wenn man weiß, wie es geht, ist auch kein großes Problem. Ja, das Auto, du bist im Auto unterwegs und dann blinkt im Tacho ein Lämpchen oder so eine Anzeige, Service in 1500 Kilometern. Aha, okay, gut, das Auto muss wieder zur Inspektion. So geht das mit dem, was wir Menschen zu Wege bringen. Und jetzt stellen wir uns aber mal unseren Kosmos vor. Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um die eigene Achse. Im Laufe eines Jahres zieht die so eine elliptische Bahn um die Sonne. Sag mal, muss da auch mal jemand ölen? Also ich meine, das kann doch passieren, dass wir feststellen, oh, der Tag ist jetzt 24,5 Stunden lang, die Erde dreht sich zu langsam, muss mal jemand Öl und dass es nicht quietscht und wieder im richtigen Rhythmus geht. Ja, wir lachen drüber, können da auch mal lachen über sowas. Ne? Natürlich muss man nicht. Ja, und dann kreist der Mond um die Erde und die Erde hat so praktisch eine gedachte Linie, eine Erdachse durch den Mittelpunkt der Erde und dass das nicht zu sehr schleudert, braucht's noch den Mond, der kreist um die Erde und stabilisiert sozusagen unsere Erde. Und wir haben schon gemerkt, ja, das Wunderwerk, da muss niemand was nachstellen. Und es muss niemand was ölen. Und wenn bei uns ein Auto 20 Jahre alt wird, da ist das schon viel. Und jetzt können wir mal drüber nachdenken, mit wie viel tausend Jahren ist denn unser Sonnensystem schon unterwegs. Also tausende Jahre, kann man diskutieren, wie viel tausend oder manche würden Millionen einfügen. Und es funktioniert. Es geht, es geht, es geht. Mit unveränderlicher, wahnsinnig genauer Präzision. Und jetzt möchte ich mit euch gerne Psalm 19 lesen. Da geht es eben um unseren Himmel und um den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Psalm 19. Da beginnt damit dem Chorleiter ein Psalm von David. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Die Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. In ihm, also in dem Himmel, hat er der Sonne ein Zelt gesetzt und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Am einen Ende des Himmels ist ihr Aufgang und ihr Umlauf bis zum anderen Ende und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die begehrenswerter sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück, dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Lass das Reden meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Der Himmel zeigt die Größe Gottes. Und dann wird es im zweiten Teil von Vers 1 heißt es, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Also was geschaffen ist um uns herum, hier geht es um den Kosmos, das gibt einen Eindruck von der Größe Gottes. Der Himmel erzählt die Größe Gottes, das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Also die Hand ist in der Bibel etwas Besonderes. Ich kann etwas formen mit der Faust. Also ich kann einen Lehmklumpen hernehmen, kann mit der Faust so lang drauf rumklopfen, bis der platt ist. Aber das Himmelsgewölbe ist eben nicht mit Gottes Faust aus dem Boden gestampft worden, sondern ist das Werk seiner Hände. Ja, eine Hand ist immer das Machen, ja noch mehr der Finger, das Kleine, das Filigrane, das Schöne, das Wohlwollende. Ja, man hält jemanden die Hand entgegen, das heißt, ich suche den Kontakt zu dir, oder man zieht die Hand zurück, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ja, also die Hände Gottes haben das gebildet. Und da habe ich gedacht, weil ich vorhin anfing mit Erde und Mond um die Erde, und da habe ich gestern mal noch ein bisschen nachgelesen. Also mit unserer Erdachse, die praktisch durch Nordpol und Südpol geht, eine gedachte Linie. Und gestern Nachmittag kam noch mal die Frage, also die hat eine Neigung von 23,44 Grad. Also ist die Neigung festgelegt oder ändert die sich auch mal? Und siehe da, ja, die Erde, unsere Erdkugel, ist das Werk von Gottes Hand. Die Erdkugel kommt nicht aus der Maschine. Wir sind gewohnt, dass, was weiß ich, vielleicht Weihnachten eine Kugel oder so wird in der Maschine geformt, ist exakt rund. Und unsere Erde, die ist eben nicht exakt rund. Also im Wald ein Baum, der kommt nicht aus der Maschine. Jeder Baum ist anders und meistens auch irgendwie ein bisschen krumm und schief. Und unsere Erdkugel ist auch nicht aus der Maschine ausgespuckt, eine exakte Form, sondern die ist eben tatsächlich nicht ganz rund. Und das hat zur Folge, dass die Erdachse tatsächlich immer etwas schwingt. Also die Erde eiert sozusagen etwas. Und da merkt man, wir leben in einem, auf der einen Seite in einem Mechanismus. Und die Physik kann das auch gut erklären. Und gleichzeitig ist es keine Maschine. Also das ist nicht fest, also die Erdachse ist nicht, die hat nicht Gott in den Himmel hineingeschraubt, jetzt ist die fest. Sondern so zwischen 22,5 und 24,5 Grad bewegt die sich hin und her. Und da gibt's noch mehr, da gibt's eine Kreisbewegung, die macht die wohl nur in über 25.000 Jahren einmal. Und da hat die aber täglich so eine kleine Schlingerbewegung drauf. Und teilweise hängt das sogar mit dem Wasserhaushalt der Erde zusammen. Wenn es irgendwo nicht regnet und viel Grundwasser rausgepumpt ist, ja, dann kriegt die Erde etwas mehr Unwucht. Und trotzdem steht das Ding stabil. Wahnsinn. Und keiner muss es warten. Ja, also wenn wir zum Beispiel ein Zahnradgetriebe bauen, und jeder, der Auto fährt, spätestens beim Auto, hat man irgendwo mit Zahnrädern und Getriebe zu tun. Ja, da muss Öl rein. Da hat man Reibungsverluste. Da gibt's Geräusche. Man merkt, wenn jemand einen Rückwärtsgang einlegt und so richtig Gas gibt, so ein Heulen drauf. haben wir die Erde schon mal irgendwie sich bewegen hören? Also es ist verrückt, wie einzigartig Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und als ich mich gestern nochmal damit beschäftigte, wie funktioniert das mit der Erdachse, möchte man, ja, da muss man auf der einen Seite sagen, es ist tot. Ja, also auf der Erde gibt es Leben, aber außerhalb wahrscheinlich nirgendwo. Es ist irgendwie tot, aber es ist nicht irgendwie ein toter, festgeschraubter, unveränderlicher Mechanismus. Ja, unveränderlich, ja, aber irgendwie gleichzeitig auch beweglich. Ja, und der Rhythmus Tag und Nacht, ohne Rede und ohne Worte, ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu. Da könnte man sagen, oh, da kommt alles aus dem Tritt, wenn schon die Erdachse immer so leicht hin und her schaukelt. Was ist da los? Aber wir haben es nie anders erlebt. Auf den Tag folgt die Nacht und nach der Nacht kommt wieder ein Tag. Und wir können vorausberechnen, wann es dunkel wird und wann es hell wird. Wir wissen jetzt zur Zeit, wird es ungefähr früh um 6 hell. Wir sind in der zweiten Jahreshälfte, die Tage werden etwas kürzer. Ich kann vorausrechnen, nächsten Sonntag ist es noch ein kleines bisschen später hell. Es wird noch ein kleines bisschen später hell. Es funktioniert mit Präzision, es funktioniert mit Sicherheit. Auch wenn manches gar nicht so festgeschraubt ist, wie wir denken. Wir waren im Sommer an der Nordsee im Urlaub. Da erlebt man die Gezeiten, Ebbe und Flut. Auch so ähnlich wie Tag und Nacht. Man merkt, die Israelis, das war keine Meeresbevölkerung, die kannten das nicht. Ja. Aber wir hätten vielleicht Ebbe und Flut mit angefügt, ja, die eben mit dieser Präzision laufen. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu. Also ein Tag macht immer deutlich, der nächste kommt. Eine Nacht, ja, die kommt und du bist froh, ach, endlich, ich kann ins Bett gehen, Tag geschafft. Ja, und du weißt, morgen die nächste Nacht kommt. Du bist an der Nordsee, es ist gerade Ebbe und du weißt, es kommt dann auch wieder die Flut. Und wenn das Wetter schön ist, kannst du baden gehen. Also ohne Worte heißt es hier, ohne Rede, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Wir haben hier eine Offenbarung Gottes, nämlich eine Offenbarung Gottes, eine allgemeine Offenbarung im Kosmos. Unser Kosmos, Sonne, Mond, Sterne, unsere Erde. Sie zeigt uns, wie groß, wie einzigartig unser Gott ist, wie groß unser Schöpfer ist. Sonne, Mond und Sterne geben uns einen Eindruck von der Größe Gottes. Man spricht auch von einer allgemeinen Offenbarung. Aber Sonne, Mond und Sterne, die können uns nicht erklären, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich mit Gott, dem Schöpfer, klar? Das lese ich nicht in den Sternen. Interessant auch, dass David schreibt, sie verkünden die Herrlichkeit Gottes. Aber Sonne, Mond, Sterne, unsere Erde, die sind nicht Gott. Die können wir etwas von der Größe Gottes vermitteln, aber sie sind nicht Gott. Sie reden sozusagen von Gott. Ja, sie sind nicht Gott und sie geben mir auch nicht Antwort auf meine Fragen. Also in den Sternen suche ich vergeblich eine Antwort auf meine Lebensfragen. Und schließlich die Sonne. Also für David, er zieht den Kreis immer enger. Der Himmel, das Himmelsgewölbe, Tag und Nacht, letztlich die Sonne, die den Tag bestimmt. Ja, die Sonne, sie durchzieht ihre Bahn, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor. Also jeden Morgen voller Stolz und Selbstgewissheit geht die Sonne auf. Also wie jemand, ein junger Mann, der eben heute heiraten möchte und alles vorbereitet hat und aus seinem Zimmer tritt, schick frisiert und Hochzeitsanzug an. Heute wird Hochzeit gefeiert. Also so mit diesem Selbstbewusstsein, mit dieser Klarheit, zieht die Sonne ihre Bahn von einem Ende der Erde bis zum anderen. Interessant auch die Sprache, nämlich Tag und Nacht, die David hier erwähnt, gilt überall eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Es gibt Tag und Nacht. Auch wenn es am Nordpol paar Tage gibt, wo es nicht finster wird, paar Tage, wo es gar nicht hell wird, man weiß, es kommt wieder die Phase, dann kommt wieder normaler Rhythmus, Tag und Nacht. Also eine Sprache, die auf der ganzen Erde da ist, auf der ganzen Erde gesprochen wird. Eine Sonne, die die ganze Erde bescheint. Selbst wenn in der Polarnacht manche Ecken mal über ein paar Tage kein Sonnenlicht abkriegen, auch das ändert sich wieder. Eine Sonne, die überall ist. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Also David konzentriert sich von Himmel und Erde zu unserem Rhythmus Tag und Nacht hin zur Sonne, vor der nichts verborgen ist und die unveränderlich ihre Bahn zieht, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und selbst wenn wir in der Sonne den Schatten suchen, und wir haben ja sehr heiße und sehr schwüle Tage hinter uns, ja, wir suchen den Schatten, selbst der Schatten erwärmt sich durch die Sonne, wenn natürlich auch langsamer als der Ort, wo die Sonne direkt hinscheint. Also nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Wir merken in diesen Tagen, das Haus ist aufgeheizt. Im Haus ist es wärmer als draußen. Man weiß nicht, behältst du jetzt noch die Wärme im Haus oder lässt du morgens die schöne kühle Luft rein von der Nacht. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Und jetzt kippt das Bild in eine andere Richtung. Und zunächst mal fragt man, wie kommt David da drauf? Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Auf einmal reißt David scheinbar ein anderes Thema auf, dass er eben beim Kosmos, dem Himmel, Tag und Nacht, der Sonne, und erstaunt über den Kosmos, und das ist auch ein Stück des Lebenssinn von uns Menschen, über Gott staunen. Also wenn wir in den letzten Tagen bei dem schönen warmen Wetter oder manchmal auch zu heißen Wetter abends im Garten gesessen haben, haben in den Sternenhimmel geschaut, haben uns an dem schönen Wetter gefreut, sind an Gott erinnert worden, dann sind wir in den Spuren von Psalm 19 unterwegs gewesen. Prima. Und jetzt ab Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Wir haben also in den Versen 1 bis 7 etwas gesehen von der Größe Gottes, eine allgemeine Offenbarung ohne Worte. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ja. Wieder eine Offenbarung Gottes, Gottes Größe in Worten. Also das Gesetz. Für David, klarer Fall, die alttestamentliche Tora, die Mosebücher, 1. bis 5. Mose. Aber wir wissen, dass der Begriff Tora auch manchmal für das gesamte Alte Testament verwendet wird. Wir können also hier das gesamte Alte Testament einsetzen. Das Alte Testament ist vollkommen. Und Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wir können sagen, auch das Neue Testament, also setzen wir hier unsere Bibel ein. Unsere Bibel, das Wort Gottes, ist vollkommen. Also, unser Kosmos funktioniert. Da muss keiner etwas nachstellen, da muss keiner ölen. Absolute Zuverlässigkeit. Ja, und diese Zuverlässigkeit, die schreibt der König David auch dem Wort Gottes zu. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Ja, es ist eine Offenbarung in Worten. Ja, und wenn ich zum ewigen Leben kommen will, wenn ich mit diesem Gott, mit diesem Schöpfer in Kontakt treten will, dann brauche ich die Offenbarung Gottes in Worten. Also seine Größe kann jeder Mensch sehen, eine Größe zu erkennen ohne Worte in unserem Kosmos. Aber den Weg zum Heil, dazu brauche ich Gottes Wort, die spezielle Offenbarung. Also hier im Psalm ab Vers 8. Ja, und ich habe das mal unterteilt. Ich möchte nicht alles auslegen, was David über das Wort Gottes sagt. Aber ich habe einen Punkt oder zwei wichtige Punkte gemerkt. Gottes Wort gibt Beständigkeit. Also da heißt es, das Gesetz ist vollkommen. Die Erde kreist seit Tag und Nacht, seit Jahr und Tag, seit Menschengedenken, seit Tausenden von Jahren. Funktioniert unser Kosmos und wir Menschen können darauf leben. Ja, und so können wir auch sagen, genauso Gottes Wort, es funktioniert. Wir Menschen können damit leben. Unveränderlich, es ist vollkommen. Ja, das Gesetz ist vollkommen, schreibt David. Im Vers 9, die Vorschriften des Herrn sind richtig. Im Vers 10, sie sind rein. Im Vers 10, sie sind Wahrheit. Ja, die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. ja, sie sind gerecht allesamt. Also es gibt, Gottes Wort gibt Beständigkeit. Also so wie Tag und Nacht nicht aufhört, so wie an der Nordsee Ebbe und Flut nicht aufhört, so ist Gottes Wort da und es erreicht alle. Die Sonne, wir haben davon gelesen, nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Die Bibel gibt es mittlerweile in, ich glaube, über 5000 Sprachen. Der allergrößte Teil der Menschheit kann Gottes Wort jetzt lesen in seiner eigenen Muttersprache. Und ich kenne eine Missionarin, die arbeitet daran, dass Gottes Wort jetzt übersetzt wird in die Sprache der Uiguren, ein Volk im Osten in China, dass auch dorthin noch Gottes Wort getragen wird. Also es macht durchaus Sinn, die Sonne mit Gottes Wort zu vergleichen. Unser Kosmos ist vollkommen. Die Sonne scheint überall hin. Gottes Wort ist vollkommen. Es erreicht alle Menschen, noch zumal alle Menschen, die sich danach ausstrecken. Es ist vollkommen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie sind rein, sie sind Wahrheit, zuverlässig. Ja, also zum Beispiel merken wir manchmal, oder ja, das Wort des Herrn, ich habe die Erfahrung gemacht, das sagt mir jemand, die Gebote Gottes, und da ging es mir um das Thema Ehe, Sexualität, die Gebote Gottes, sie sind gut, gibt mir jemand recht. Aber sie wollen nicht in unsere Zeit reinpassen. Und dann muss ich sagen, ja, das kann ich durchaus verstehen. Aber denken wir noch einmal an unseren Rhythmus von Tag und Nacht. Da ist jemand am Schaffen, abends noch, ist voll im Flow und er merkt, es wird dunkel, so ein Mist, ich muss aufhören. Der Rhythmus von Tag und Nacht passt uns auch manchmal nicht in den Kram rein. Da machst du an der Nordsee Urlaub, willst nachmittags baden gehen, stellst fest, nachmittags ist aber Ebbe. Passt auch nicht in deinen Rhythmus. Und du kannst diesen Rhythmus der Natur nicht an deinen Rhythmus anpassen. Und so sind wir Menschen letztlich auch immer wieder in dieser Position drin, Gottes Wort, es scheint manchmal nicht in unseren Rhythmus reinzupassen. Ja, das stimmt. Aber wir können diesen Rhythmus von Gott nicht an unsere Vorstellungen anpassen. Umgedreht wird's richtig. Wir müssen uns an diesen Rhythmus anpassen. Wenn du an der Nordsee baden gehen willst, musst du vorher nachgedacht haben, wann haben wir denn Flut? Ja, und dieser Rhythmus in der Natur, der läuft so viele tausend Jahre. Gott ist nie ausgestiegen aus diesem Rhythmus. Und wir Menschen, können wir aus unserer Ehe aussteigen? Ist Gott aus dem Rhythmus Tag und Nacht ausgestiegen, Sommer und Winter? Und es ist eben Gottes Wort, was uns Beständigkeit gibt. Das Verhalten der Gebote, das gibt Stabilität. Das macht fröhlich. Also es wird hier in der Bibel auch geschätzt. Das wird hier auch hochgehoben. Gottes Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist rein. Gottes Vorschriften sind richtig. Ja, und ich möchte auch einen zweiten Teil bringen. Auf der einen Seite, Gottes Wort gibt Beständigkeit. Auf der anderen Seite, Gottes Wort macht auch fröhlich. Da heißt es in 8b, es erquickt die Seele. Es will manchmal nicht recht in unsere Zeit reinpassen. Und auf der anderen Seite, es erquickt die Seele. Wir haben vorhin zum Beispiel beim Brotbrechen, da werden wir immer speziell an Jesus am Kreuz erinnert. Was hat Jesus am Kreuz gehabt? Auf jeden Fall Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wahrscheinlich noch andere Sachen, die man bei der Passafeier aus den Psalmen gelesen hatte. Ja, es erquickt die Seele. In der Lebenskrise gibt dieses Wort eben Kraft. Es erquickt die Seele. Es macht den Einfältigen weise. Der Einfältige, der steht praktisch auf der Straße, hat keine Ahnung, ist, wir würden sagen, ein bisschen naiv, ist leicht verführbar. Und hier lesen wir, es macht den Einfältigen weise. Also jemand, der ein bisschen naiv ist, was wird dem gesagt? Lies Gottes Wort. Es macht dich weise und damit stehst du stabil im Leben und bist nicht für jeden verführbar. Es erfreut das Herz. Es erfreut das Herz. Ja. Manch einer rettet sich immer wieder zum Wort Gottes, wenn alles um dich in die Brüche geht, dieses Wort bleibt und das ist Trost. Es macht das Herz fröhlich. Es hebt deine Stimmungslage wieder an. Es tut dir gut. Es erfreut das Herz. Es macht die Augen hell. Ja, helle Augen, einen fröhlichen Blick haben. Also in unserer Medienwelt sagt man, ja, wenn jemand lügt und er blickt aus der Kamera raus, solange er in die Kamera reinblickt, da erzählt er seine Geschichte mit Selbstbewusstsein, blickt raus und dann wird das Gesicht finster. Gelogen. Da sind die Augen nicht mehr hell. Allenfalls, solange die Kamera da ist. Es ist enorm schwierig, irgendwelche Fassaden im Leben aufrecht zu erhalten, eine fromme, anständige Fassade hochzuhalten, die gar nicht wirklich da ist. Das kostet enorm Kraft. Ja? Oder die andere Seite, da kennt jemand Gottes Wort, schätzt Gottes Wort, hat Gottes Wort gehalten, hat Gottes Gebote gehalten. Das gibt eben auch Stabilität, Sicherheit. Damit kann ich sicher auftreten. Das spart Kraft. Gottes Wort ist wichtiger oder wertvoller als Honig, wertvoller als Gold. Gerade beim Thema Gold. Es kann uns passieren, dass wir wirklich in einen Konflikt stehen zwischen Gottes Gebot auf der einen Seite und Geld auf der anderen Seite, bei irgendwelchen Angaben, Steuererklärung oder sowas. Und hier steht, es ist wertvoller als Gold. Also bei der Wahrheit zu bleiben und Geld einzubüßen, ist der weitaus bessere Weg. Es ist wertvoller als Gold. Ich habe Gottes Gebot gehalten, ich habe mir etwas erworben, das ist wertvoller als Gold und schmeckt besser als Honig. Also dieser zweite Teil, Gottes Größe wird in Worten ausgedrückt und dieses Wort ist gut für uns. Wir haben also zwei Seiten, Gott in seiner Schöpfung, Gott in seinem Wort. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, nämlich, zum dritten Teil, Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Also dieser Blick in den Himmel, ich sehe etwas von der Größe Gottes. Diesen Blick ins Wort Gottes, das gibt nur Beständigkeit. Und jetzt wird David ganz persönlich der Blick ins eigene Leben hinein. Verirrungen, so fragt er, wer bemerkt sie? Er selbst gibt keine ausdrückliche Antwort drauf. Der Gedanke ist wahrscheinlich, ja, wir bemerken Verirrungen manchmal spät. Das passiert uns. Wir verrennen uns in irgendetwas. Und der nächste Satz, von den verborgenen Sünden sprich mich frei. David wird ganz persönlich, nicht sprich die anderen frei, von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Also die Bibel kennt auch den Fall von verborgenen Sünden, die jemand selber gar nicht merkt. Und sagt, Herr, sprich mich von den verborgenen Sünden frei. Wir kennen aus unserer Zeit so diesen Ausdruck, alles gut, alles im grünen Bereich. Und das ist eben das, was wir bei David hier gar nicht merken. Alles im grünen Bereich. Nein, Verirrungen, so fragt er sich selber, wer bemerkt sie? Verborgene Sünden? Ja. Sprich mich davon frei. Und am Schluss, im Vers 15, sagt er, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Hier spricht er zwei wichtige Elemente, zwei wichtige Dinge aus unserem Körper an, nämlich unseren Mund und das Herz. Und darüber spricht Jesus auch. Das, was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den anderen Menschen. Das führt den anderen Menschen zur Sünde. Ich habe jemanden was Dummes an den Kopf geworfen und das ärgert ihn, der schießt zurück, der Streit kocht hoch. Was aus dem Mund hervorgeht, das verunreinigt den Menschen. So, und jetzt gräbt der Herr selber noch eine Schippe tiefer. Denn aus dem Herzen des Menschen, ja, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und im menschlichen Herzen, da wohnen die bösen Gedanken, der Mord, der Diebstahl, der Ehebruch, Hass, Neid, falsche Nachrede. Das ist das, was im Menschen, im Herzen eines Menschen wohnt. Und das weiß David sehr genau. Und ich vermute, David hat diesen Psalm geschrieben nach seiner Ehebruchgeschichte mit Bathseba. Also er geht hier in die Tiefe. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und dann spricht er von sich, von den verborgenen Sünden, sprich mich frei, das Reden meines Mundes. Ja, und das Sinnen meines Herzens soll wohlgefällig vor Gott sein. Also David braucht die Reinigung durch Gott. Und jetzt der letzte Satz. Lass wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Damit ist David bei einem ganz wichtigen Punkt. Er sieht die Größe Gottes im Kosmos. Er staunt über die Größe Gottes, die er im Alten Testament, speziell in der Tora, findet. Und jetzt wird er vor diesen beiden Größen ganz still, eben nicht hochmütig. Und sagt, hurra, wir wissen's. Alles im grünen Bereich. Er wird ganz vielmehr ganz demütig. Demut statt Hochmut. Und er sieht die bösen Gedanken in seinem Herzen. Und dieser Schlusssatz ist wichtig. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Der Gedanke von David ist nicht, wenn bei mir alles in Ordnung ist, dann ist Gott mein Fels und mein Erlöser. Nein, Gott ist mein Fels und mein Erlöser. Das ist er. Auch wenn in meinem Herzen so viel Sünde ist. Aber das ist der Fels, auf den ich mich stütze. Ich Mensch kann eben nicht sagen, alles im grünen Bereich, alles gut. Sondern ich muss letztlich sagen, Gott ist mein Erlöser. Er ist mein Fels. Also eine demütige Lebenshaltung statt Hochmut. Und so haben wir hier drei wichtige Gedanken in diesem Psalm. Am Anfang haben wir gesehen, die Größe Gottes ohne Worte im Kosmos. Wir haben gesehen, die Größe Gottes in Worten. Also die finden wir dann in der Bibel. David staunt über Gottes Wort. Und schließlich, was bleibt uns? Für uns bleibt die Demut und kein Hochmut. Ja, für uns bleibt die Demut und kein Hochmut. Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. David weiß, er sieht nicht alles. Aber er hat einen Gott, einen Felsen, einen Erlöser. Und auf diesen Gott, auf diesen Felsen, auf diesen Erlöser stützen wir uns heute auch.